Kurz erwog er zu erwähnen, dass er als Schüler der Falkenberg-Schule dem großen Brecht begegnet war und als Komparse in dessen Mutter Courage gespielt hatte. Er hätte ihr seine Sicht auf Brechts Theorien darlegen können, auf die Forderung aus dem kleinen Organon, Kunst habe ebenso wie Wissenschaft die Pflicht, in den historischen Prozess einzugreifen. Aber musste er dann nicht der Ehrlichkeit halber anfügen, dass Brecht ihn von oben herab abgefertigt hatte? Und dass er sich bei der Handhabung von des Meisters Regelwerk offenbar wie ein talentloser Schuljunge anstellte? Sie selbst war ja längst kein Schulmädchen mehr, nicht einmal eine Berufsanfängerin wie Nina, sondern eine gestandene Schauspielerin, von der man in seinen Kreisen sprach. Und sie brachte Ballast mit. Sie hatte für ein Kind zu sorgen, einen Jungen, der denselben Namen trug wie er. Ingeborg war 8 Jahre älter als er, und was ihr Leben ihr aufgebürdet hatte, schien sie noch einmal älter, reifer, klüger und verwundeter zu machen. Außer dem Sohn ernährte sie Mutter und Tante, die bei ihr lebten. In ihrer Wohnung, in der die beiden älteren Frauen zwischen zerschlissenen Empirestühlen und verstaubten Kronleuchtern wie in einem stillgelegten Museum umherstrichen und in Nebenzimmern dezent husteten, wurde Michael die Brust eng. In seiner eigenen Familie gab es Streit, der die Nerven zerrüttete, Verletzungen, Angriffe, knallende Türen und zerbrochene Gläser. Aber es gab auch eine beständige Wärme und eine Unbedingtheit, die keinen Zweifel daran ließ, dass diese drei Menschen einander die wichtigsten auf der Welt waren. Die Menschen in Ingeborgs Familie hingegen gingen miteinander um wie höfliche Bekannte. Ingeborg gehörte dort nicht hinein. Nicht Ingeborg, die für alles, was sie anpackte, glühte und in solcher Gleichgültigkeit erfrieren musste. Sie war eine tapfere, standhafte Frau. Eine mit einem klaren Blick und einem unbestechlichen Urteil, vor der er sich nicht besser machen durfte, als er war. Wenn sie sich künftig in Szene setzten, dann würden sie es gemeinsam tun, ihre Rollen aufeinander abstimmen, aber nicht einer dem anderen eine Farce vorspielen. Ohne weitere Überlegung ließ er alles aus sich heraussprudeln. Die Schlappe mit dem Sultan, die niederschmetternde Begegnung mit Brecht, seine Unfähigkeit, seither noch einmal ein Schreibvorhaben über die ersten paar Szenen hinaus umzusetzen. »Ich nenne mich Schreiber«, schloss er. »Aber in Wahrheit habe ich nicht einmal einen Beweis dafür, dass ich schreiben kann oder es je können werde.« Sie nahm seine Hand. Flüchtig glaubte er, sie wolle ihn durch Zärtlichkeit trösten, wie Hannelore oder eine der anderen es getan hätte, und er war enttäuscht. Ingeborg aber drehte seine Hand um und betrachtete lange und eingehend die Handfläche. Dann ließ sie sie fallen. »Ich kann das hier nicht machen«, sagte sie. »Keine Konzentration. Wenn du willst, komm nächste Woche an einem Vormittag zu mir, da ist der Junge in der Schule. Ob ich in deiner Hand eine Zukunft als Schriftsteller sehe, sage ich dir dann.« Vielleicht war das der Augenblick gewesen, in dem er begonnen hatte, für sie zu brennen und begriffen hatte, dass er, ohne zu brennen, unmöglich schreiben konnte. Der Sultan war nett gewesen, eine solide, ordentliche Kleinigkeit, die man gepflegt und höflich ignorieren durfte. Wovon aber sollte ein Funke auf einen Empfänger überschlagen, wenn in dem Sender selbst kein Feuer loderte? Er ging zu ihr, und sie las ihm erst aus der Hand und dann aus ihren erlesenen, schönen, abgewetzten Tarotkarten, dass er schreiben und mit dem Schreiben Erfolg haben, ja sogar damit berühmt werden würde. »Daran besteht kein Zweifel«, erklärte sie vollkommen ruhig, als hätte sie festgestellt, dass der Ofen im Zimmer nicht mehr zog, weil der Ölhahn verstopft war. »Du wirst dir Zeit geben müssen, dich in Geduld üben. Alles Weitere findet sich.« »Wenn das so einfach wäre«, entfuhr es Michael, und im selben Moment schämte er sich.